Ich darf heute mit euch etwas teilen, was mir ans Herz gegangen ist, was mir ganz wichtig geworden ist. Und ich möchte, dass meine Worte mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und ich möchte jetzt erstmal beten. Jesus, deine Worte sind Worte des Lebens und deine Worte sind Worte, die treffen ins Herz und in das Leben von Menschen. Und unsere Worte sind manchmal Geplapper. Und ich möchte dich bitten, dass du uns ausfüllst, dass du zu uns sprichst. Und dass du in unseren Herzen arbeitest. Amen. Vor ein paar Wochen war, manche wissen es noch, manche erinnern sich noch, Peter Strauch hier im Gottesdienstraum an einem Dienstagnachmittag. Ich konnte auch dabei sein. Wer ihn nicht kennt, Peter Strauch hat ganz viele mutmachende Jesuslieder geschrieben, ganz viele, die ich in meiner Jugend gesungen habe und die mir jetzt noch zu Herzen gehen. Und ich möchte nicht über Peter Strauch heute reden. Ich werde aus seinem Buch was vorlesen, aber ich möchte nicht die Worte von Peter Strauch weitergeben, sondern das, was Jesus in seinem Herzen verändert hat. Das war an dem Nachmittag auch so, dass er hat hier mit uns Lieder gesungen und er hat die nicht vorgetragen, sondern er hat sie mit uns gesungen und er hat zwischendurch auch viel erzählt, was Jesus in seinem Leben bewirkt hat, was Jesus in seinem Leben verändert hat, wo er ganz besonders in einer ganz schlimmen Krise, die er hatte, zu ihm ganz persönlich gesprochen hat. Und die Art und Weise, wie er das rübergebracht hat, war von so einem Frieden und von so einer Ruhe bestimmt, dass mich das angerührt hat. Daraufhin habe ich dann sein Buch gekauft und ich wollte es eigentlich verschenken und habe es dann, irgendwie passte es nicht und dann habe ich es selber gelesen. Peter Strauch hat dieses Buch vor vielen, vielen Jahren tatsächlich geschrieben und es war in einer Zeit, die in seinem Leben alles andere als super war. Also es war eine Zeit in seinem Leben, wo er Zerbruch erlebt hat und wo er einen Burnout hatte. Und in dieser Zeit hat er sich selber verordnet, alleine nach Holland zu gehen, an den Strand. Im Januar war es, da ist da keiner. Im Sommer und an den Brückentagen ist ganz Nordrhein-Westfalen zumindest da. Aber im Januar ist es da kalt und da sind die Strände einsam. Und in dieser Einsamkeit ist Jesus ihm begegnet. Tagebucheintrag, Tag 5, möchte ich mit euch teilen, weil dieser Eintrag schon lange auch mit mir geht und mir manchmal die Worte fehlen, wie ich das ausdrücken soll. Der ist überschrieben mit aktive Passivität. Ich hoffe, ihr lasst eure Herzen jetzt offen. Damit ihr wisst, worauf ihr euch jetzt einlassen müsst, es dauert ungefähr 10 Minuten, dass ich jetzt lese. Also ihr könnt euch ein wenig zurücklehnen. Aber bitte nur so viel, dass eure Herzen noch ganz wach dabei sind. Es war wie bei einem Seminar. nur viel eindringlicher. Ich war der einzige Schüler. Meinen Lehrer bekam ich eigentlich niemals zu Gesicht. Was er mich lehrte, war mir nicht neu. Aber es traf mich ins Herz. Begonnen hatte es mit der Bitte um geöffnete Augen für die geistliche Wirklichkeit. Mit der Zeit wurde diese Bitte konkreter. Sie ließ sich in drei Bitten gliedern, die ich Gott auf meinen Spaziergängen immer und immer wieder vortrug. Ich bat um einen inneren Blick für Jesus und um mehr Liebe zu ihm. Ich bat zweitens um eine größere Empfindsamkeit für das Reden des Heiligen Geistes. Und drittens wünschte ich mir, dass mein Leben Wirkungen der Kraft Gottes aufweist und zu einem Segen für andere wird. Währenddessen lehrte Gott mich Schritt für Schritt, worauf es in meinem Leben ankommt, ihm in meinem Leben ankommt. Ich sollte ihm wirklich gehören. Er wollte alles in allem sein. Und bei all dem sollte ich mich nicht mühsam abstrampeln, sondern seinem Handeln vertrauen. Klar, dass mir dabei Bedenken kamen, die auch anderen beim Lesen dieses Buches kommen werden. Ist diese Passivität richtig? Sollten Christen nicht viel aktiver werden? Hat Jesus seine Leute nicht geradezu in Bewegung gesetzt? Sagte er nicht, handelt bis, dass ich wiederkomme? Lukas 19, 13. So paradox es klingt, ich plädiere gar nicht für Passivität der christlichen Gemeinde. Aber es gibt so viel tödlichen Aktivismus der Christen. Solange wir damit nicht aufhören, können wir nicht wirklich für Gott aktiv werden. Um das zu verstehen, müssen wir uns noch einmal sorgfältig bewusst machen, was die Existenz eines Christen ausmacht. Ein Christ ist nicht dadurch Christ, dass er ein christliches Programm akzeptiert und befolgt. Christ ist er, weil er mit Christus gestorben und auferweckt worden ist. Vor fast 2000 Jahren hing ein Mann an einem Kreuz in Palästina, der dort für die Schuld der ganzen Welt starb. Paulus schreibt, Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich selber. 2. Korinther 5, Vers 19. Für uns Menschen war der Graben der Sünde unüberbrückbar. Wer den versöhnenden Tod von Jesus Christus für sich persönlich in Anspruch nimmt, gehört zur Familie Gottes. Er ist eine neue Schöpfung und damit Kind Gottes. 2. Korinther 5, 17. Was das genau heißt, schreibt Paulus im 6. Kapitel des Römerbriefes. Unser alter Mensch ist mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben. Ebenso haben wir durch seine Auferweckung eine neue Existenz gewonnen, über die der Tod keine Macht mehr besitzt. Wir gehören nicht mehr uns selber. Wir gehören Christus. Er ist unser Eigentümer. Wir haben uns schon bewusst gemacht, dass dies viel mehr bedeutet, als weithin angenommen wird. Jesus Christus ist nicht der Chef, der am Abend kommt, um zu kontrollieren, was seine Angestellten während des Tages geleistet haben. Ich finde den Satz so gut, den muss ich noch mal lesen. Jesus Christus ist nicht der Chef, der am Abend kommt, um zu kontrollieren, was seine Angestellten während des Tages geleistet haben. Durch seinen Geist wohnt er in uns und gibt uns seine Kraft. Da wir aufgrund seiner Auferstehung geistliches Leben haben, ist es auch seine Lebenskraft, die in uns wirkt. In Römer 6, Vers 5 heißt es, wenn wir mit dem Abbild seines Todes zusammengewachsen sind, wörtlich steht da, eingepfropft in seinen Tod. Wir sind also in einer Weise mit Jesus Christus verbunden, wie sie enger nicht sein könnte. Das meint das Neue Testament, wenn es darin heißt, dass Christen in Christus sind. Nur auf dieser Basis können und sollen wir aktiv werden. Aber leider mühen sich so viele Christen mit ihren Aktivitäten neben dieser Basis ab. Sie haben eindeutig mit Christus begonnen, aber sie verwirklichen ihr Christsein nicht mit ihm. Ich denke, es war Watchman Nee, der dies während einer Predigt seinen Zuhörern auf folgende Weise veranschaulicht hat. Er legte einen Zettel von seinen Manuskripten in seine Bibel, schlug sie zu und sagte, alles, was jetzt mit dieser Bibel geschieht, geschieht auch mit dem Zettel da drin. Wenn ich die Bibel hinlege, lege ich auch den Zettel hin. Hebe ich sie wieder auf, dann hebe ich auch den Zettel darin auf. Alles, was mit diesem Buch passiert, passiert auch mit dem Zettel da drin. Die einzige Voraussetzung ist, dass der Zettel da drin bleibt. Als ich in der Stille über diesen Punkt nachdachte, fiel mir eine Stelle aus dem Kolosserbrief ein. Dort schreibt Paulus, wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Kolosser 2, Vers 6. Und noch deutlicher wird es in Galater 3, Vers 3. Ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es aus eigener Kraft zu vollenden? Und eigentlich steht da noch was drüber, nämlich versteht ihr das wirklich nicht? Ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es aus eigener Kraft zu vollenden? Sorgfältig ging ich in Gedanken meine Arbeitsbereiche durch. Vielleicht warnst du mich jetzt vor einer extremen Position. Warum soll ich meine Gaben und Fähigkeiten nicht einsetzen? Habe ich diese Möglichkeiten nicht von Gott? Entspricht es nicht meiner Verantwortung, sie zu gebrauchen? Doch. Aber in Christus. Wenn ich in Christus bin, ist meine Kraft nicht mehr meine Kraft, sondern seine. Dann gehört mein Denken nicht mehr mir, sondern ihm. Wie das in der Praxis aussieht, fragst du. Ich werde dir erzählen, was Jesus mir für mein persönliches Leben gezeigt hat. Wenn ich einen Tag beginne, gebe ich mich in seine Hand. Ich sage ihm, Herr, du weißt, was heute auf mich zukommt. Du kennst die Korrespondenz, die ich heute zu erledigen habe. Lenke meine Gedanken dabei. Du kennst auch das Gespräch heute Nachmittag. Nimm es in deine Hand. Gebrauche mich auch während der Predigt am Abend. Ich bitte dich, dass du mich heute ganz und gar übernimmst. Auch während des Tages mache ich mir hin und wieder bewusst, dass nicht ich es bin, der die Aufgaben mit der Hilfe Gottes bewältigt, sondern dass Jesus Christus es ist, dem ich gehöre und der mich gebraucht. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass die morgendliche Stille mit Jesus sehr schnell zu einer geistlichen Insel werden kann, die mit dem übrigen Tagesprogramm wenig zu tun hat. Dabei geht es doch gerade um diese ganzheitliche Glaubenshaltung im normalen Tagesgeschehen. Nach meiner Erfahrung handelt es sich bei dem, was ich bisher gesagt habe, um einen Wachstumsprozess. Der wohl erst in der neuen Welt Gottes ein Ende finden wird. Auch nach meiner Zeit in Holland habe ich die Sache nicht ein für alle Mal im Griff. Aber die geistliche Prägung ist eindeutig. Und die Aktionen, die auf dieser Basis entstehen, sind von anderer Art als das, was mich vorher nervös und mutlos gemacht hat. Franzis Schäfer gebraucht in diesem Zusammenhang den Begriff aktive Passivität des Glaubens. Wir benötigen heute nichts so dringend wie eine solche Haltung, die vertrauensvoll in Gott ruht und sich ihm überlässt. Nach meiner Erfahrung ist dies keine Friedhofsruhe, sondern der Boden, auf dem Gott Frucht wachsen lässt. Menschen, die hierin verwurzelt sind, werden die beste Entfaltung ihrer Gaben und Möglichkeiten erleben. Gott wird ihr Denken, ihr Fühlen, Reden und Handeln zu seinem Werkzeug machen. Hier sitzt die Keimzelle allen geistlichen Lebens. Weil der Satan das weiß, versucht er auch, diesen Boden zu zerstören. Er treibt uns zu Aktionen an, die zwar viel Staub aufwirbeln können, aber letztlich keine Frucht bringen. Jesus ist unser Seelsorger. Er kennt diese Gefahr. Deshalb sagt er, bleibt in mir. Ich mag immer gerne Dinge, die sich reimen, deswegen habe ich das extra so aufgeschrieben. Bleibt in mir, Johannes 15, Vers 4. Damit wir das auch noch nach dem Gottesdienst wissen. Bleibt in mir, Johannes 15, Vers 4. Wenn ihr das von diesen Worten, die ich gesagt habe, einfach behaltet, dann ist das super. Bleibt in mir, Johannes 15, Vers 4. Da steht noch ein bisschen mehr, das könnt ihr nachlesen, aber bleibt in mir. Es gibt keinen anderen Weg, um geistliche Frucht wachsen zu lassen. Mir ist ein Ding aufgefallen, wie wir das in unserer Gemeindeleitungsgruppe eingeübt haben, schon die letzten Jahre, wie das gehen kann, in ihm zu sein, in ihm zu bleiben. Und zwar haben wir eine Tradition, kann man jetzt schon sagen, dass wir unsere Ideen, unsere Gedanken, unsere Beiträge sagen, also einer sagt, was er zum Beispiel zu seinem Diakonat zu sagen hat oder zu einer Aktion der Gruppe. Und wir steigen dann nicht in ein Gespräch ein, in eine Diskussion ein, in ein Für und Wider ein, sondern wir hören und halten das dann Jesus hin. Also wir haben uns zur Tradition gemacht, nicht nur am Anfang eine kleine Andacht zu halten und am Ende noch ein Abschlussgebet für einen guten Abend zu machen, sondern wirklich in unseren Aktivitäten Jesus auch im Mittelpunkt zu haben und Jesus das zu geben. Und zu sagen, so, jetzt machen wir eine Gebetsgemeinschaft, wir haben das alle gehört. Und dann sitzen wir und beten und hören, versuchen zu hören, uns Impulse dazu kommen, Gedanken dazu kommen. Manchmal ist das ja so, wenn man irgendeine Sache hört, möchte man sofort schon dazu irgendwas sagen, weil man entweder ein Für oder ein Wider hat. Und in so einer Atmosphäre, wo man dann sagt, wir sind darauf angewiesen, dass wir hören, was Jesus dazu sagt, kommt man erstmal runter. Und dann legt man das gemeinsam Jesus hin. Ist dadurch alles, was wir hinterher rausfinden, wirklich der Wille Gottes? Nein. Ist nicht doch hinterher manchmal das, was ich dann sage, von mir? Ja. Da ist wieder der Wachstumsprozess. Wir wollen aber uns darauf ausrichten und es lernen, immer mehr wahrzunehmen und zu hören, was der Wille Gottes ist. Und das wünsche ich mir auch für mein persönliches Leben, weil es bringt ja nichts, wenn ich einmal im Monat oder alle zwei Wochen mich zu einer Veranstaltung treffe und dann meine, Gott sagt mir dann schon den richtigen Impuls. Sondern das ist auch eine Übung oder eine Ausrichtung, eine Haltung, die ich in meinem persönlichen Leben üben darf. Wenn irgendwas auf mich einströmt, sei es was Positives oder auch Krankheit, eine schlechte Nachricht, hört man ja im Moment genug, wenn man den Fernseher einschaltet. Aber wie gehe ich damit um, mit den ganzen Sachen, die auf mich einströmen? Und ich darf als Christ einen Schritt zurückgehen und das Jesus hinlegen. Und aus diesem Lebensstil, ich habe jetzt nur ein Beispiel genannt, kann Frucht wachsen. Das ist der Boden dafür, dass Jesus an sein Ziel kommt. Ich lese noch mal den Vers vom Anfang. Galater 3, Vers 3. Versteht ihr das denn wirklich nicht? Ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Der Heilige Geist hat euch doch überhaupt ans Herz von Jesus gezogen, uns ans Herz von Jesus gezogen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es aus eigener Kraft zu vollenden? Und meine Antwort ist eigentlich darauf, Johannes 15, Vers 4, bleibt in mir. Amen.